Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Freaks to Tisch, dem Podcast von Freaks to Table. Ich bin Basti und ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen, um unseren Verein vorzustellen. Wir sind Freaks to Table und wir haben uns das Ziel gesetzt, leidenschaftliche Food-Enthusiasten, Manufakturen, Köche und Produzenten zusammenzubringen, um nachhaltig hergestellte und ethisch verantwortungsvolle Lebensmittel zu fördern. Unser Ziel ist es, die Menschen für hochwertige, regional produzierte Lebensmittel zu begeistern und die Geschichten hinter genau diesen Produkten zu erzählen. Hierzu treffe ich mich mit den verschiedensten Leuten. Heute besuchen wir unser Mitglied Michi Decker vom Biohof Decker in der Nähe von Nürnberg und sprechen über sein Produkt, die Haskapbeere. Ich bin mir sicher, dass zahlreiche von euch noch gar nichts über die Haskapbeere wissen und deswegen wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Heute hat es uns in die Nähe von Nürnberg verschlagen, auf dem Biohof Decker. Und da hat uns der Michael heute den ganzen Tag rumgeführt und uns sehr viel über seine Haskapbeere erzählt. Hallo Michael.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir haben heute schon einen spannenden Tag erlebt, haben sehr viel erlebt, sehr viel gesehen und durften einen Blick hinter die Kulissen werfen bei euch. Stell doch mal gerne unseren Zuhörern euren Betrieb vor.
Ja, der Biohof Decker ist ein familiengeführter landwirtschaftlicher Betrieb. Die Familiengeschichte reicht bis ins Jahr 1600 zurück. Wir haben unseren Betrieb so weit ausgerichtet, dass wir heute Sonderkulturen in weiteren Umfang anbauen. Das hat ein bisschen mit der Lage auch vom Hof in einem Dorf zu tun, sodass wir dann die Tierhaltung auch sukzessive aufgehört haben und uns auf den Anbau von Spargel, Erdbeeren, Kürbissen und der Haskapbeere spezialisiert haben.
Was? Bevor ihr euch auf diese Sonderkulturen spezialisiert habt, was habt ihr da damals auf dem Hof alles gehabt?
Damals im Hof, das hat angefangen mit normalen Kühen zum Melken, dann über die Bullenmast hat man dann schon vereinfacht. Dann von der Bullenmast ist man auf die Schweinemast gegangen, hat da wieder einen Schritt zur Vereinfachung gefunden und letzten Endes wurde dann die Schweinemast auch aus wirtschaftlichen Gründen hier im Ort aufgehört. Und seitdem, mittlerweile schon über 10 Jahre her, sind wir ein vielloser Betrieb, der eben dann ohne diese Wirtschaftsdünger, ohne die tierischen, dann auch den Kreislauf im letzten Endes schließen muss.
Okay, was gab es denn für Herausforderungen auf dem Weg dorthin?
Unsere Herausforderungen waren eigentlich schon immer, da wir Familienbetrieb sind, müssen alle Generationen vom Betrieb und mit dem Betrieb leben. Wir haben aktuell 4 Generationen am Hof und da ist die Herausforderung mit der gewissen Fläche, die natürlich begrenzt ist, alle Generationen und Familien dann ja zu ernähren einfach. Und das flächenintensiv zu machen, das gelingt dann nur mit den Sonderkulturen.
Sehr spannend. Euer wichtigstes Produkt wahrscheinlich ist die Haskapbeere. Kannst du uns dazu mehr verraten? Ich glaube, viele Zuhörer haben den Begriff noch nie gehört oder kennen diese Beere gar nicht. Über was reden wir hier eigentlich?
Ja, die Haskapbeere ist durchaus unser wichtigstes Produkt. Wir bauen die Beere seit 2017 bei uns am Betrieb an. Sie ist wirklich neu in Europa, wurde 2018 als neuartiges Lebensmittel zugelassen. Und wir waren so dann der erste Betrieb, der die in großem Umfang angebaut und auch weiterverarbeitet hat. Die Haskapbeere ist nicht verwandt mit einer anderen Beere. Vom optischen vielleicht vergleichbar wie eine längliche Heidelbeere. Aber vom botanischen her gehört sie zu den Heckenkirschen. Da ist sie eine eigene Gattung und Art. Die Beere schmeckt auch nicht wie eine andere Beere. Wenn man sie beschreiben müsste, dann würde man sie als Mischung vieler Beeren beschreiben. Da spielt dann die Kirsche vielleicht mit rein, die Zwetschge oder auch die Himbeeren. Man hört viele Sachen, die Waldheidelbeeren, wie man sie noch früher aus seiner Kindheit kennt. Das ist so eine Mischung aus vielen Beeren, wie die Haskapbeere schmeckt. Und das Besondere an der Beere ist auch, dass sie relativ früh blüht und auch erntereif ist. Bereits im Mai können wir frische Beeren auch zurückgreifen und natürlich die Produkte dann auch daraus weiterverarbeiten.
Was für Produkte bietet ihr denn alles an? Weil wir waren ja heute im Hofladen, da haben wir schon einiges gesehen, aber noch bei weitem nicht allem, glaube ich. Bei weitem nicht alles, was es gibt. Erzähl doch mal ein bisschen mehr.
Also es fängt an natürlich vom klassischen Direktsaft, was direkt aus der Beere gepresst wird, der reine Muttersaft, was man dann täglich sein Schnapsglas voll trinkt, um eben den Körper bei seiner normalen Funktion beizuhelfen. Wir verarbeiten weitere Produkte wie die getrockneten, gefriergetrockneten Beeren oder das Pulver, was ideal für Müsli oder Joghurt dann im Endeffekt ist. Es geht weiter zum Balsamico. Ideal ist der Pfeld- oder Pflücksalat. Das nimmt die Herbe von den Salaten ein bisschen raus, dieser Haskar Balsamico. Wir machen Fruchtaufstriche in diversen Sorten fürs Frühstück. Wir haben Limonade, wir haben Wein, Glühwein zur Weihnachtszeit, Kinderpunsch. Wir haben Gummibärchen für die Kleinen und Großen. Und wir sind immer dabei, weitere Produkte zu entwickeln und auch mit anderen Partnern da einfach einen Schritt weiterzugehen.
Ihr arbeitet ja mit ein paar Leuten aus unserem Netzwerk zusammen, von Freaks to Table. Mit wem arbeitet ihr denn da alles zusammen und was habt ihr da gemeinsam auf den Weg gebracht?
Ja, also wir arbeiten tatsächlich viel mit anderen Freaks zusammen. Wir schauen auch, dass wir das Netzwerk suchen, weil wir alle die gleiche Leidenschaft haben, aus besonderen Lebensmitteln noch besondere Produkte zu entwickeln. Und so arbeiten wir beispielsweise mit Frankengenuss zusammen. Wir sind gerade an der Entwicklung von Haselnuss-Cantuccinis mit Haskar-Beeren oder wir stellen auch aktuell, haben wir Proben für ein Müsli, wo die Haselnuss und die Haskar-Beere zusammen kombinieren. Mit Mars-Schokolade haben wir gerade Testläufe für die schokolierten Beeren und Lebkuchen sind wir aktuell auch zusammen mit Frankengenuss und
Dornauers.
Dornauers, genau. Und so wird sich hoffentlich das Netzwerk dann weiter schließen und noch einige gute Produkte entstehen.
Ihr wart ja letztes Jahr schon bei Zu Tisch dabei. Wie war damals das Feedback? Gab es viele überraschte Blicke oder wie haben die Leute reagiert?
Letztes Jahr bei Zu Tisch war das Feedback durchaus positiv. Die Leute waren überrascht, dass es doch noch Beeren gibt, von denen sie nie gehört haben. Das reicht vom normalen Endverbraucher, aber auch bis zum Gärtner, der zwar botanisch von der Lonicera caerulea, wie es botanisch heißt, schon mal gehört hat, von der Heckenkirsche, aber sie nicht einordnen konnte. Und auch da viele von dieser Branche waren dann erstaunt, aber auch die weiterverarbeitenden Betriebe, die Hersteller, die Köche, die waren positiv überrascht von der Beere, dass es die doch gibt, die man so umfangreich dann auch weiterverarbeiten kann. Auch das Feedback von den Kunden, die dann zu Besuch waren auf dem Markt, war durchaus positiv.
Bist du da schon mal auf Widerstand gestoßen oder was für Probleme sind dir auf deinem Weg alles begegnet, würde ich mal sagen? Wir haben da vorher einmal kurz drüber geredet, dass nicht jeder was mit der Haskar-Beere anfangen kann.
Die Haskar-Beere ist ein ganzes Stück Pionierarbeit. Wir haben 2017 angelegt, da war sie noch nicht mal zugelassen, mit dem Risiko, dass sie die Zulassung überhaupt bekommt. Das war eigentlich die erste große Hürde. Wir haben Produkt angepflanzt in großem Umfang bei uns im Betrieb, wo wir überhaupt nicht wussten, wird es so in der Art zugelassen. Wir waren uns ziemlich sicher, weil ich mich mit der Haskar-Beere beschäftigt habe. Und das hat mich dann auch überzeugt. Der ganze Anbau kann man auf kein Netzwerk zurückgreifen. Die Beere wird bei uns nicht flächenmäßig kultiviert. Dir fehlt der Erfahrungsschatz, die Leute, die Ansprechpartner. Das heißt, du musst ziemlich viel dir selbst herleiten, selbst erfinden. Der Anbau ist schwierig. Da fängt es an, wie weit pflanze ich die Pflanzen auseinander? Also lauter kleine Sachen. Und dann bleibt natürlich der größte Knackpunkt, was wir damals zu wenig betrachtet haben aus Anbauer, aus Landwirtssicht, nämlich die Vermarktung. Wir haben ein Produkt, was zwar gute Eigenschaften hat, aber der Verbraucher nicht kennt. Das heißt, im ersten Moment greift er nicht dazu, weil er eben nichts zum Hintergrund der Beere weiß. Das ganze Problem haben wir nicht, wenn wir verkosten auf Märkten lassen, weil dann hat der Verbraucher wirklich was dahinter und weiß, auf was er sich einlässt und ist im Endeffekt dann auch begeistert davon. Das heißt, diese ganze Marketing-Sache nimmt eigentlich bei der Beere, bei dieser neuen Beere ziemlich großes Volumen ein, wo wir eigentlich, ich zumindest Landwirtschaft studiert habe, ist ja was ganz was anderes. Wir sind ja eigentlich vom Anbau spezialisiert und jetzt sind wir eigentlich in einer ganz anderen Richtung, nämlich wir müssen die Bärde irgendwie bekannt machen auch.
Ihr bietet ja beispielsweise auch Führungen an oder ihr arbeitet auch mit Schulen zusammen und es gibt wieder immer wieder Schulklassen, die euren Hof besuchen. Wie wird es da aufgenommen? Also wie gehen Kinder damit um? Wie würdest du das einschätzen? Kennen sich Kinder immer weniger aus? Wissen die immer weniger? Kann man mit denen überhaupt über solche Themen wie Bären sprechen? Oder geht man aufs Feld und die können die verschiedensten Bären gar nicht voneinander unterscheiden? Oder wie ist da der aktuelle Stand?
Also tatsächlich ist es sehr wichtig, dass wir auch viel mit Schulklassen und sogar Kindergärten auch machen. Wir haben Kindergärten da, die regelmäßig auch den Hofladen besuchen, wo wir nahebringen, was wächst eigentlich momentan bei uns. Und wir haben auch im Hofladen nur das Sortiment da, was wirklich jetzt bei uns wächst. Und dann kommt schon mal die Frage auf, na, warum habt ihr jetzt eigentlich keine Erdbeeren da? Wenn die Frage im Februar aufkommt, müssen wir die ganz klar beantworten. Und das ist ja auch unsere Intention, damit wir dann aufzeigen, warum jetzt keine Erdbeeren wachsen und warum man eigentlich im Winter auf die Erdbeeren verzichten sollte. Das fängt bei den Kindergartenkindern an, geht über die Schüler, was dann auch regelmäßig das Erdbeerfeld beispielsweise besuchen oder das Haskapfeld und dann einfach mal selber pflücken können und wo dann auch die Zeiträume klar werden, dass es ja nur 5-6 Wochen frische Beeren gibt und außerhalb dieses Zeitraums müssen wir auf andere Sachen zurückgreifen. Und wir haben aber auch Führungen, beispielsweise über die Volkshochschule, wo wir mit Erwachsenengruppen dann über die Felder laufen und uns auch einfach mal die Umgebung anschauen. Welche Früchte wachsen? Was hat man bei uns noch? Haben wir Hecken überhaupt noch? Haben wir Heckenstrukturen zwischen den Feldern oder haben wir mittlerweile alles so bereinigt, dass es nur noch effizient ist? Und wo bleibt da die Natur? Und schauen uns einfach solche Sachen an.
Wie trägt denn euer Betrieb zu dem Bewusstsein und auch zu diesen Umweltthemen bei? Weil ich glaube, ihr habt auch Bienenstöcke oder...
Also wir haben auch unseren eigenen Honig, genau, in der Familie wird auch geimkert. Und wir schauen, dass wir mittels natürlichen Maßnahmen, wir haben etliche Fußballfelder, Bienenweiden, also in der Größe von Fußballfeldern, Bienenweiden angelegt, wo der Natur und den Lebewesen in der Natur auch über den Winter Deckung und Schutz bieten und Nahrung. Und wir sind aber auch selbst darauf angewiesen, weil die Haskap blüht sehr früh, dass im Mai bereits erntereif ist und das sind noch nicht viele Bienen unterwegs. Das heißt, wir müssen uns unsere eigene Wildbienen- und Hummelpopulation praktisch aufbauen. Das wollen wir nicht über künstlichen Wege, sondern eben über den natürlichen. Und haben dann auch verschiedene Bienenweiden quer über unsere Felder überall verstreut. Wir haben Nisthilfen, wir haben Steinmauern, wir haben Totholzhaufen. Also so schauen wir, dass wir überall was der Natur auch wieder bereitstellen.
Sehr, sehr spannend. Um wieder zurück auf Freaks to Table zu kommen. Wie wichtig ist das Netzwerk? Vor allem für euch, die jetzt eine neue Beere angepflanzt haben. Wie wichtig ist der Input von außen, von anderen Branchen, von anderen Vordenkern, die vielleicht auch andere Methoden ausprobieren, neue Wege gehen? Wie würdest du da die Zusammenarbeit beschreiben?
Die Zusammenarbeit bei den Freaks ist sehr essentiell und wichtig, da wir bei den Freaks Leute haben, die das gleiche Denkmuster haben. Das heißt, die wollen neue Sachen ausprobieren, Sachen bewegen und nicht nur in alten Fahrwassern fahren. Da spielen neue Geister mit rein und neue Themen. Man diskutiert über Sachen, es wird neues Wissen vermittelt. Man sucht sich gezielt neues Wissen über Vorträge, über Inputs, über Diskussionsstunden. Und das ist das Wichtige, dass man da immer wieder frischen Wind in auch den eigenen, das eigene Machen reinbekommt. Und ich denke, dass bei Freaks sind wir da an der richtigen Adresse, gerade auch mit der innovativen Haskap-Beere. Das braucht eben innovative Köpfe, die das auch dann weiterverarbeiten und veredeln im Endeffekt. Und dann auch dem Verbraucher als innovatives Produkt auch nahe bringen. Und ich denke, da kann jeder dann seinen Teil dazu beitragen, dass dem Verbraucher bewusster wird, wo kommt es eigentlich her.
Als ihr euch entschieden habt, die Haskap-Beere anzubauen, gab es etwas, was euch damals gefehlt hat? Du hast vorher schon gesagt, du musstest dich selber sehr viel einlesen, sehr viel Informationen beschaffen, sehr viel ausprobieren. Wie ist da die aktuelle Entwicklung? Gibt es, die Beere ist ja jetzt, ich würde nicht sagen direkt auf dem Vormarsch, aber sie wird immer interessanter. Fangen sich da an, Netzwerke zu bilden oder vernetzt man sich da untereinander oder wie ist da gerade die Lage hier bei uns?
Die Lage von der Haskap-Beere, ich würde sie nicht als Vormarsch beschreiben. Dazu ist sie, Haskap ist ein Nischenprodukt und wird es auch immer bleiben. Der Anbau ist sehr umfangreich und auch teilweise schwierig. Wir haben einfach eine Beere, die von Haltbarkeit, Größe und Form nicht dem entspricht, was sich eigentlich der Endverbraucher sich vorstellt, das Makellose. Das haben wir bei der Haskap-Beere nicht. Dafür haben wir andere Eigenschaften, wie die gesundheitlichen Aspekte, den Geschmack und eben diese Frühzeitigkeit. Und daher bleibt die Haskap auch eine Nischenkultur, wo aber uns beim Betrieb einfach reinpasst, weil wir dieses Besondere eben auch gesucht haben. Und wenn wir jetzt dann Leute haben, die auch das Besondere für ihre Weiterverarbeitung suchen, zum Kochen, in der Gastronomie, zum Veredeln, dann sind wir da am richtigen Weg.
Welche zukunftsorientierten Strategien verfolgt ihr für die Entwicklung eures Betriebs? Habt ihr da schon eine Vision oder einen Plan für die nächsten 5 bis 10 Jahre? Oder was kann man da von euch alles erwarten?
Da wir jetzt den Anbau und alles, was drumherum ist, halbwegs in strukturierte Bahnen, beziehungsweise wir haben jetzt unsere ganzen Muster. Jetzt können wir uns dann wieder mehr auf die Produktentwicklung spezialisieren und sind da auch aktuell dabei, verschiedene neue Produkte zu kreieren und uns Partner zu suchen, wo wir einfach noch einen Schritt weiter starten können, um die Marke Haskapella einfach kräftiger zu machen mit einem breiteren Produktportfolio und da auch einfach weiter dies zu verbreiten, das Wissen um die Beere an sich, um die Heckenkirsche, um die natürliche Beere, die ja so bei uns nicht heimisch war. In der Alpenregion kommt sie wild vor, in Polen wächst sie wild, aber sonst kommt sie ja ursprünglich aus Kamtschatka, der sibirischen Halbinsel.
Hatten wir schon über den Namen gesprochen, Haskap? Was die Einheimischen, wie sie dort vor Ort heißt, in Kamtschatka?
Die Haskap-Beere bei den Anui, das sind die Ureinwohner. Und da bedeutet der Name Haskap frei übersetzt Beere des ewigen Lebens und der guten Sehkraft. Hm. Das heißt, die Beere hat bei denen auch eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Und das wird auch bei denen gelebt. Und den Saft gibt es beispielsweise in Japan in der Apotheke.
Okay, warst du da schon mal vor Ort in Kamtschatka?
Ich war noch nicht vor Ort in Kamtschatka, aber ich habe viele Berichte darüber gesehen.
Das ist auch ein ganz schön weiter Weg. Wenn man sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, was Neues auszuprobieren, gab es damals Unterstützung vom Staat für euch oder wart ihr komplett allein auf euch gestellt?
Wir waren komplett allein auf uns gestellt. Wir hatten Unterstützung von keiner Seite. Zum einen, weil das Wissen natürlich nicht da war. Da konnte keiner unterstützen. Aber finanziell durch irgendwelche Förderprogramme für neue Maßnahmen hatten wir nicht.
Okay. Hat sich das mittlerweile geändert, dass ihr mit einer Uni oder so zusammenarbeiten könnt?
Bisher arbeiten wir mit keiner Uni zusammen. Es kam bisher keine Anfrage. Es sind auch aktiv noch auf keine Uni zugegangen. Wäre sicherlich interessant, gerade für die Haskap-Beere, eben aufgrund der antioxidativen Wirkung, was ja der Beere nachgesagt wird, dass man auch deutsche Unis hat, die sich damit beschäftigen.
Dann hätte ich noch gerne einen Ausblick von dir. Wie siehst du die Zukunft von eurem Hof und welche Ziele möchtest du in den nächsten Jahren genau erreichen? Was wünschst du dir auch für Freaks to Table? Und
ich wünsche mir von Freaks to Table, dass wir miteinander gute Produkte kreieren. Ich denke, wir haben hier eine Masse an Leuten, die gute Sachen auf die Beine stellen, exklusiv und hochwertig. Und ich glaube, da sind wir am richtigen Weg, dass wir hier zusammen gute Produkte, wo auch den Ursprung wieder aufzeigen, kreieren können. Und ich bin der Hoffnung, dass wir in ein paar Jahren dann wirklich einige Produkte mit und aus der Haskap-Beere dann auch überall präsent haben.
Jetzt noch eine kritische Frage. Du hast gerade gesagt, exklusiv und hochwertig. Heißt das auch gleich teuer oder wie macht man das zugänglich für alle?
Ja, gute Lebensmittel haben ihren Preis. Ich würde es nicht als teuer beschreiben, sondern sie sind den Preis wert. Man darf nicht nur das einzelne Produkt betrachten, sondern muss das ganze System dahinter betrachten. Und wenn ich Systeme habe, die auf ihre Umwelt, auf die Nachhaltigkeit schauen und auch noch mit handwerklichem Geschick dahinterstehen, dann muss einen als Endverbraucher das einfach den Preis wert sein. Und die Leute, die das kaufen, die wissen es auch zu schätzen. Also die wissen das Hochwertige am Produkt, dass es eben nicht vergleichbar ist mit einer massenerstellten Palette.
Es ist definitiv nicht vergleichbar, wenn man aus dem Ausland tonnenweise hier Sachen rüberschifft. Da wird auf den Umweltschutz nicht so geachtet wie bei uns und auch auf die Herstellung, weil bei euch findet ja noch sehr, sehr viel in Handarbeit statt. Oder wie kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, wie die fertigen Produkte entstehen? Wie kommt die Beere ins Glas oder in den Becher oder wie kommt sie vom Feld rüber zu euch in den Hofladen?
Also die Haskobeere macht im Prinzip erstmal das ganze Jahr Arbeit. Die Ernte natürlich ist die Hauptarbeit, wo die Ernte dann noch eingefahren wird sozusagen. Und im Jahr haben wir die Schnittarbeiten, die Mäharbeiten, die Ausdünnungsarbeiten. Wenn ich Qualität haben will, muss ich auch was in die Pflanze reinsetzen. Ich muss die Pflanze organisch düngen, ich muss sie bewässern. Das fällt unterm Jahr an. Und bei der Ernte haben wir die Möglichkeit, auf einen Vollernter zurückzugreifen für die Ware, die wir verarbeiten. Vollernter hört sich erstmal mechanisiert an, aber auch für einen Vollernter brauchen wir wirklich Arbeitskräfte, die dann die Beeren auf dem Vollernter dann auch nochmal aussortieren, die dann die Qualität, die wir eben als Anspruch haben, dann auch letzten Endes erfüllen. Das heißt, die müssen die Beeren nochmal aussortieren. Wir sortieren die Beeren im Anschluss an den Vollernter nochmal über dem Sortierband mechanisch nach. Das heißt, wir haben hier auch Leute, die optisch kontrollieren und das Ganze dann verpacken, bevor es dann überhaupt in die Weiterverarbeitung geht. Und aus den sortierten Beeren, ja, da wird dann entschieden, was macht man draus? Gehen die dann in den Fruchtaufstrich oder werden die zum Saftpressen genommen? Gehen die in die Balsamico-Herstellung, in die Essigherstellung? Und so nimmt es dann ihren Lauf. Oder natürlich als frische Beere dann auch in Schalen zu kaufen in den Märkten.
In der Weiterverarbeitung stößt du da hin und wieder auf Probleme? Wir hatten da vorher das Thema Limo. Was war da das Problem, beziehungsweise womit habt ihr da aktuell noch zu kämpfen?
Also aktuell ist die Beere an sich noch unbekannt. Wir hatten das Thema Limo. Ich habe verzweifelt einen Limo-Hersteller gesucht. Alle Limo-Hersteller, wo man meint, sie schauen eigentlich auf Regionalität und auf die Region, die waren erstmal zurückhaltend. Zum einen kannten sie die Beere nicht, zum anderen hatten sie Sorge, dass sie die Limo dann auch nicht vermarktet bekommen aufgrund der Unbekanntheit der Beere. Und so war ich tatsächlich lange auf der Suche nach einem Hersteller, der nur für mich auch erstmal Limo abfüllt, ohne an die Eigenproduktion für die Limo-Hersteller zu denken. Aber es war tatsächlich schwierig. Also da wird man oft vertröstet und gesagt, ja, die Produktentwicklung ist noch nicht so weit und das sind tatsächlich Herausforderungen, bis man überhaupt mal einen Freak findet. Freak im wahrsten Sinne des Wortes, der dann sich an diese Sache mit der neuen Beere rantraut. Obwohl, und das Ding ist ja, ich weiß, die Beere, die kann das. Die passt perfekt in eine Limonade und in andere Produkte rein. Und das, ja, das war dann die Herausforderung.
Also ich kann es bestätigen. Also schmeckt super lecker, super erfrischend. Ein Geschmack, den man tatsächlich so nicht kennt. Also dieser Fruchtmix, so wie du es vorher beschrieben hast, das ist sehr, sehr lecker und sollte jeder mal probiert haben. Wir bedanken uns sehr herzlich für deine Zeit und dass du uns hier alles gezeigt hast. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Das war's für diese Folge von Freaks zu Tisch. Vielen, vielen Dank, Michi, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns alles zu zeigen, um uns herumzuführen und um uns deine Haskap-Beere etwas näher zu bringen. Wenn ihr jetzt auch Teil unserer Gemeinschaft werden wollt, könnt ihr gerne Mitglied bei Freaks to Table werden. Alle Infos hierzu findet ihr unter www.freakstotable.com. Solltet ihr Wünsche, Anregungen oder Vorschläge haben, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben oder auf Instagram, wo ihr uns auch unter Freaks to Table findet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!